Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM, 16 Uhr bis 17 Uhr, wie gehabt, die Plattform, so dann auch heute Nachmittag. Und heute soll es um Kultur gehen. Heute Nachmittag geht es um Veranstaltungen, die stattfinden im Aegis Café hier in Ulm. Und ja, mein Name ist Michael Trof und wir haben einen Studiogast und das ist der Besitzer desselben Cafés, das ist der Rasmus Schöll. Rasmus, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, den Weg zu uns gefunden hast. Ich habe gelernt, du warst auch schon mal bei uns, also warst auch schon mal in der Plattform und ihr habt ja dann auch seinerzeit über das Kulturangebot im Aegis Café oder Aegis Veranstaltung, das ist ja nicht nur ein Café, gesprochen. Wollen wir auch heute wieder tun. Ja. Und ich würde vorschlagen, wie wir es immer so machen, Rasmus, machen wir eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer auch ein bisschen mehr über dich in Erfahrung bringen. Nicht jeder kennt dich bis dato, in einer Stunde wird das anders sein, aber erzähl einfach in Kürze ein klein bisschen was zu dir.
Ja, also ich bin tatsächlich gebürtiger Ulmer und bin nach der Schule gleich ausgewandert nach Finnland. Und war ich viele Jahre in Hamburg und ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in Ulm lande. Das war aber dann vor 12 Jahren tatsächlich der Fall. Bin ich wieder zurück nach Ulm gekommen und habe vor 6 Jahren die Aegis-Buchhandlung übernommen, die vielleicht der ein oder andere kennt, in der Hafengasse. Ja. Und dann vor 3 Jahren mit Franziska Penz zusammen, die bei mir die Ausbildung gemacht hatte, die Aegis Buchhandlung Söfflingen aufgemacht. Und vor 2 Jahren haben wir dann das Aegis Café eröffnet, beziehungsweise den ehemaligen Café Kornhaus Keller übernommen.
Ah ja. Mhm.
Genau. Und wir machen Kultur, wir verkaufen Bücher, wir verkaufen Getränke, um Kultur zu ermöglichen, was ich immer irgendwie auch einen schönen Gedanken finde. Und ja, das ist, glaube ich, so der kurze Rundumschlag zu meiner Person.
Wie bist du auf das Ganze gekommen? Ich meine, du bist Ulmer, haben wir schon gelernt, hast hier auch Schule besucht und war immer dein Wunsch dann, dich mit Büchern, mit Literatur, mit Kunst im weiteren Sinne, eben dann auch mit Musik und all dem zu befassen? Oder wie bist du dazu gekommen? Oder gab es irgendwo einen Anlass, das dich bewogen hat, genau in diese Richtung einzuschlagen?
Ja, also ich glaube, ich habe nicht so diesen ganz klassischen Weg. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, keine Ahnung, was sie wollen, Lehrer werden oder so. Ja. Oder von mir aus Pilot oder Feuerwehrmann und so. Mhm. Bei mir war die Frage nach der Schule eher, was es braucht. Und dann gab es so 3 Bereiche, in denen ich wusste, dass ich da ganz gut bin, dass ich da Fähigkeiten habe. Der eine Bereich war so im sozialen Bereich, mit alten Menschen zu arbeiten. Und ich dachte immer, ja, eigentlich braucht's Menschen, die mit Herzblut und Liebe sich um alte Menschen kümmern. Und dann der zweite Bereich war, auch mit behinderten Menschen zu arbeiten. Also wirklich tatsächlich sozial, also im sozialen Bereich. Und dann habe ich mein Leben lang immer enorm viel gelesen und war immer irgendwie von Kultur angezogen, ob das Theater war, Museen, Festivals, was auch immer. Ja, und dann, als ich aus Finnland wiederkam, dachte ich, also ich habe da so ein bisschen in so einer Kultur-Community gearbeitet und Finnland funktioniert kulturtechnisch ziemlich anders als Deutschland.
Oh ja. Mhm.
Und war ich kurz noch mal in Ulm und hatte dann so überlegt, okay, was kann ich da jetzt machen? Und ich wusste, ich will in eine große Stadt und auch in eine große Stadt, die am Meer liegt. Und das hätte von mir aus auch Barcelona sein können, wäre auch in Ordnung gewesen. Aber dann bin ich nach Hamburg gekommen, weil eine Freundin eine Buchhändlerin kannte. Und dann dachte ich, ja, es braucht auch Menschen, die sich mit Liebe und Leidenschaft um das Buch kümmern. Und ja, und dann bin ich ein Wochenende hochgefahren nach Hamburg und das war sofort klar. Und dann bin ich in Hamburg gelandet und das war irgendwie toll, weil man natürlich auch die Erfahrung macht, wenn man aus einer kleinen Stadt in eine sehr große Stadt geht, dass man in einer kleinen Stadt, sag ich mal, gibt's immer in bestimmten Bereichen ein paar Könige. Und in einer sehr großen Stadt kann man die Erfahrung machen, oh, es gibt sehr viele Könige und sehr viele Menschen, die das, was sie tun, sehr, 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 sehr gut machen. Und das war für mich sehr bereichernd, auch solche Menschen kennenzulernen, und die haben mich alle sehr geprägt.
Ja, ist denn, was die Szene angeht, also nicht nur die Literatur, sondern auch das Drumherum, so wie du es dann veranstaltest, gleich noch darauf kommen, ist das jetzt was Besonderes in Ulm oder gibt es auch in anderen Städten? Oder weil du sagst, du hast in Hamburg das eine oder andere dort gesehen. Also so, dass eine Buchhandlung eben auch ein Kulturangebot mit anbietet. Also das gibt's da dann schon auch. Also war ein bisschen Ideengeber für dich dann, oder?
Ja, also es gibt so ähnlich wie es das unabhängige Radio gibt, gibt es die unabhängigen Buchhandlungen. Also die Indie-Buchhandlungen, die es natürlich zum Glück noch in fast jeder Stadt gibt. Und das Selbstverständnis von allen Independent-Buchhandlungen ist, dass man natürlich auch Kulturveranstaltungen macht, dass man über Dinge hinausgeht, die nur sozusagen in so einem, sag ich mal, klassisch-kommerziellen Bereich sind, sondern dass man sich eben auch als Kulturort versteht. Mhm. Das hat mich bestimmt auch mitgeprägt, aber tatsächlich ist so in der Größe, wie wir das jetzt haben, ja, also man wächst da ja irgendwie so rein. Also ich würde so sagen, das, was ich jetzt mache, wollte ich vielleicht so schon immer machen, ohne dass ich das so selber so wusste. Manchmal ist das doch so, das ist ja wie wenn man sich verliebt und seine erste große Liebe oder die große Liebe von mir aus findet, dass man vielleicht gar nicht vorher wusste, dass es das gibt. Und dann, wenn man da ankommt, dann weiß man, ah, okay, das ist es. Und so verhält sich das auch sozusagen mit dem, was aus den Buchhandlungen geworden ist. Und klar, jetzt, dass wir eine Buchhandlung sind, die praktisch einen Koch oder mehrere Köche hat, die eine Vollküche fahren kann, die 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr offen hat und einfach Veranstaltungen machen kann in der Größenordnung. Das ist in Deutschland tatsächlich einzigartig. Und ja, freut mich irgendwie, dass ich Teil davon sein darf, an so einem Projekt mitzuwirken.
Oh ja. Mhm. Nochmal kurz einfach zurück. Die Buchhandlung erst einmal, die gab es schon vor deiner Zeit, die hast du dann übernommen oder?
Ja, genau. Also das war eigentlich eine, ist das, glaube ich, eine Geschichte, die vielleicht den einen oder anderen Hörer interessiert, weil es irgendwie auch eine Geschichte ist, die ich sehr mag. Ja. Also ich bin gelernter Buchhändler, ich habe die Ausbildung gemacht in Hamburg und bin dann eben hier wieder in Ulm gelandet, weil meine damalige Freundin noch in Ulm Medizin studiert hatte und schwanger wurde. Und dann habe ich gesagt, ja klar, also ich komme zurück nach Ulm. Mhm. Und dann war es so, dass wir diese Literaturwoche Donau, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es noch kennen, also Literaturwoche Donau war so ein Mini-Festival, was wir gegründet haben vor 12 Jahren. Das ging aus der Griesbad-Galerie hervor. Mit Florian Arnold habe ich das zusammen gemacht. Und dann war es so, dass wir immer Büchertische gebraucht haben, also Buchhandlung, die das machen. Und dann bin ich bei Eges reingelaufen und man muss sich so ein bisschen das vorstellen, dass also Eges wurde 1946 gegründet, also gleich nach dem Krieg, und dann war sozusagen mein Vorgänger da drin und der war schon über 70 und die Lust daran war es auch nicht mehr so groß. Also er hat schon 10 Jahre lang einen Nachfolger gesucht und die Buchhandlung hatte, sagen wir mal, sehr charmant gesagt, Innovationsstau. Mhm. Und sah nicht so aus, wie sie heute aussieht. Also ich habe sie komplett renoviert. Und ich bin reingegangen und habe gesagt, hey, Jochen, möchtest du einen Büchertisch machen? Dann hat Jochen gesagt, magst du eine Buchhandlung haben? Und ich habe gesagt so, nee, auf gar keinen Fall. Und dann hat er einen Büchertisch gemacht und ich bin 3 Monate später wieder reingelaufen, habe wieder gefragt, ob er einen Büchertisch machen möchte. Und dann hat Jochen gesagt, hast du das überlegt mit der Buchhandlung? Mhm. Und ich habe gesagt, hä, mit was? Ja, mit der Buchhandlung. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich noch mal 3 Tage Zeit habe, darüber nachzudenken. Und habe mich dann mit der Geschichte beschäftigt von der Buchhandlung. Und das ist eine außergewöhnliche Geschichte, weil sein Vater, also sozusagen mein Vorvorgänger Ernst Bauer, war Widerstandskämpfer gegen die Nazis. War nicht Teil der Weißen Rose, also war so ganz alleine, wurde aber auch ins Gefängnis gesperrt und war nach dem Krieg dann der Wahlkampfleiter von Robert Scholl, also dem Vater Scholl, und hat diese Buchhandlung eben gegründet und den Verlag gegründet. Und das war so aus diesem Widerstandsgeist für eine junge, neue Demokratie. Und man muss sich ja vorstellen, dass in Ulm dann auf einmal gab es ja dann 1946 alles, gab es ja keine Nazis mehr natürlich. Ne? Also wir waren ja alle astreine, lupenreine Demokraten, wie man so schön sagt. Mhm. Aber tatsächlich gab es ein paar Leute um Fried herum, um Inge Eicher-Scholl natürlich, Ottel Eicher und so weiter und eben auch Ernst Bauer, die wirklich demokratische Strukturen geschaffen haben, auch mit dieser Familie Scholl. Und das war so ein Punkt, der mich irgendwie total bewegt hatte, weil dieser Name Eges kommt aus der griechischen Mythologie und ist das Schild der Pallas Athene zum Schutz der Guten und Klugen. Und wenn man das weiß, dann kann einen dieser Name schon auch irgendwie ein bisschen bewegen, dass das von einem Widerstandskämpfer in der Form gegründet wurde. Und dann hatte Siegfried Unseld die Ausbildung gemacht, also der große Surkamp-Verleger in der Buchhandlung. Ottel Eicher hat die erste Gestaltung gemacht vom Verlag. Also da gab es unglaublich viel Ulmer Geschichte, aber auch bundesweite Literaturgeschichte, die da passiert ist. Und das war klar, dass wenn ich es nicht mache, dann hört diese Buchhandlung auf. Mhm. Und man muss sagen, dass die Buchhandlung nicht mehr so gut lief. Also es war jetzt nicht so ein gemachtes Nest, in was ich mich reingesetzt hatte. Es war schwierig und es ist natürlich auch schwierig, zu einer Bank zu gehen und zu sagen, hey, gib mir mal einen Kredit bitte. Ich würde da gerne eine Buchhandlung übernehmen. In Zeiten, in denen das Buch wird ja jedes Jahr irgendwie tot gesagt. So, ne? Und diese ganze, ich sag mal so für mich, bedeutungsschwangere Geschichte hat mich so berührt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das machen. Mhm. Und genau, und dann bin ich zum Jochen Bauer gelaufen und habe gesagt, okay, alles klar, ich mach das. Und dann bin ich zur Bank gelaufen und hat die Bank gesagt, nee, das machen wir nicht. und dann hatte ich sehr viel Glück, das erzähle ich gerne, weil man manchmal so denkt, ja, ich würde es ja machen, wenn ich Geld hätte oder so. Also ich hatte damals gar kein Geld. Und dann hatte ich eine super Bankberaterin, die gesagt hat, so Herr Schöll, das wird eine schwierige Nummer, mhm. aber ich stehe auf ihrer Seite. Und die hat das mit durchgeboxt und ich war am Anfang in so einem Startup-Pool, also was witzig war. Also da waren so lauter... ja, also so klassische,
genau, einfach Startup, ja. Ja,
aber so klassische Computer-Startups, also so mit allen modernen Zeug und so weiter. Mhm. Und ich mit meiner Buchhandlung, also sozusagen mit den alten Medien, wenn man so will. Und nach einem Jahr war die Buchhandlung das erfolgreichste Startup und einer der wenigen, die das überlebt haben, die ganze Geschichte. Und irgendwie finde ich das eine schöne Geschichte, dass man, wenn man, glaube ich, sehr viel Herzblut in was reinsteckt, dass die Dinge auch gut werden.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall, du hast die Tradition fortgeführt und eben ausgebaut. Das heißt, dieser kulturelle Part, den wir dann heute auch noch thematisieren, den hast du initiiert, den gab es vorher nicht. Vorher war das einfach eine Buchhandlung mit viel Tradition und Geschichte. Ja. Aber das, was es geworden ist, dass es dann quasi ein interkultureller oder ja, vielleicht Treff, wenn man das so will, vielleicht geworden ist, eben mit viel Angebot, das ist dann wirklich dein Schaffenswerk und macht das Ding dann auch relativ besonders, oder?
Ja. Ja, also ich meine, es liegt ja immer im Auge des Betrachters und das ist natürlich so, dass da natürlich ein unglaublich großes Team auch irgendwie mit dran wirkt, dass es so funktioniert. Also natürlich mache ich gerade jetzt sozusagen das Programm, aber wir haben Menschen, die für den Sound fahren. Wir haben, also wenn man sowas sieht, dann stehen ja unglaublich viele Menschen dahinter und ich glaube, dass so diese Zeiten, also ich habe das so erlebt, dass früher meine ich so vor 30 Jahren oder so, gab es immer so, dass man so eine Persönlichkeit rausgestellt hat und das dann diese eine Persönlichkeit und natürlich geht sozusagen viel auf mich zurück, aber ich würde sagen, dass so wie wir die Strukturen, auch die Unternehmensstrukturen angelegt haben, dass die Idee überhaupt nicht da ist zu sagen, dass das alles von mir nachher abhängen muss und das ist ja auch das, wie oft dann Orte, Kulturorte auch niedergehen, wenn es eben einfach nur an einer Person hängt. Und von daher stimmt es, gab es davor nicht. Und wir haben die Strukturen aufgebaut, die dann so funktionieren. Aber natürlich stehen da sehr viele tolle Menschen dahinter, die da mitmachen.
Ja, da kommen wir vielleicht nach der Musikpause dazu, dass wir mal ein bisschen erklären, wer hinter dem Team alles steht. Du hast vor mir schon in der Vorbesprechung gesagt, ihr seid an die 30 Leute, aber wie ihr da genau aufgestellt seid und wie ihr das organisiert, wie ihr das macht und so weiter und so fort, würde ich sagen, das sprechen wir dann. Agenda-Plattform weiter mit Rasmus Schöll über das Aegis Café, über die Aegis Buchhandlung, über den Kulturort, sage ich mal, Aegis. Und wir haben gerade schon gesagt, dass die Mannschaft aus zahlreichen Menschen besteht, die sich da kümmern. Der Head sozusagen, Herr Dorf, der Chef ist der Rasmus, aber du hast noch ganz viele Mitstreiter. Erklär mal ein bisschen, wie ihr organisiert seid, wer da alles mitwirkt und wie ihr einfach dann eben auch das, was wir noch an Kulturprogramm gleich erklären, so auf die Beine stellt.
Ja, also es ist natürlich so, also wenn man so überlegt, ich habe vor 6 Jahren die Buchhandlung übernommen, da war ich recht alleine sozusagen. Ich hatte noch eine Mitarbeiterin und dann ist es eben so vor sich hingewachsen, wie das Unternehmen so machen. Und dann kam Corona. Und Corona war so irgendwie eine schwierige Herausforderung, glaube ich, auch für viele Menschen. Und viele hatten, also ich kenne auch Menschen, die gesagt haben, so ja, dass sie da irgendwie Ruhe gefunden haben und so und auch mal ganz froh waren, aus dem Alltag, der so stressig für sie war, auszusteigen. Für mich wurde der Alltag anstrengender. Ich hatte mehr zu tun als sonst und davor. Wir haben so Versand und sowas gemacht. Und in der Zeit kriegte ich eine Bewerbung, eine Mail von einer jungen Frau, die in Heidelberg gerade ihre Masterarbeit fertig hatte für Literatur und englische Geschichte. Und das war Franziska Penz und sie fragte, ob sie eine Ausbildung machen kann. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Und dann fing Franzi bei uns die Ausbildung an und das ist so, dass in der Buchhandelswelt und in der Buchwelt ist es nicht so einfach, hochqualifizierte junge Menschen zu halten, die auch viel können, weil gerade so im unabhängigen Buchhandel sind natürlich die Aufstiegschancen schwierig. Also da kann man nicht irgendwie einfach sagen, ich werde jetzt Filialleiter oder so. Und ich bin jetzt auch noch nicht so alt, dass ich sagen kann, ja, weißt du, dann kannst du, wenn ich in Rente gehe, kannst du den ganzen Laden haben oder so. Also das heißt, ich musste mir überlegen, wie ich Perspektiven entwickle. Und dann habe ich sozusagen mit Franzi zusammen das sogenannte Ulmer Modell entwickelt, was dann bundesweit im Buchhandel für relativ viel Furore gesorgt hatte, weil es um Nachfolgestrukturen oder Teilhabestrukturen im Buchhandel ging. Und daraus ist dann praktisch die Aegis Buchhandlung Söfling, die eine mit Schwerpunkt Kinderbuch, also sie hat ist eigentlich nicht eine reine Kinderbuchhandlung, aber hat einen starken Schwerpunkt auf Kinderbuch, warum erzähle ich gleich noch, gegründet. Und dann war es eben so, dass Franzi ist da Teilhaberin geworden und so weiter. Und eben dieses Modell, wie wächst man als junger Mensch in eine Inhaberschaft und Selbstständigkeit rein, die dann trotzdem mit Verantwortung gefüttert ist, aber man nicht sofort ins kalte Wasser fliegt, aber Perspektiven hat nach vorne. Und genau, dann war Franzi da und dann hatten wir so dieses Team Söfling, was sich aufgebaut hat, wo wir eine Filialleiterin haben, die das ganz toll macht und wo eben einfach tolle Buchhändlerinnen sind, wie eben auch in der Ulmer Innenstadt und die mir auch ganz viel einfach im Ladengeschäft den Rücken frei halten, wenn ich zum Beispiel so ein Programm oder so mache. Das darf man immer nicht vergessen. Irgendjemand muss ja auch mal Bestellungen machen und so weiter und mein Tag hat leider auch nicht mehr als 24 Stunden, obwohl ich mir das manchmal sehr wünsche, vor allem was so Schlaf angeht. Aber ich denke mal so, bis so Mitte 40 kann man so eine Taktzahl ganz gut machen und dann muss ich mal schauen, wie das weitergeht. Und genau, und dann war das klar, dass das Café Corners Keller aufhört und das war wieder so eine Geschichte. Also es ist ein Riesenladen und ich komme nicht aus der Gastronomie und ich habe jetzt auch nicht so mega viel Ahnung gehabt von der Gastronomie. Ich habe so ein bisschen mal im Maritim gejobbt und gekellnert und so weiter, aber das war jetzt so alles in einem bestimmten Rahmen noch. Und dann war der Kornhauskeller sozusagen frei und es drohte so ein bisschen, dass da vielleicht eine Kette reingeht. Mhm. Und diese Gefahr ist ja, wenn man es so eine also wenn man so eine Gasse sieht, wie die Hafengasse oder von mir aus auch die Herrenkellergasse und so weiter, das sind ja auch soziale Anlaufpunkte, die Läden und so weiter. Das ist ja nicht so kommerziell, wie man sich das immer so vorstellt. Aber wir wussten, dass es ein Riesenproblem werden würde, wenn der Kornhauskeller nicht gescheit besetzt wird. Ja. Und gleichzeitig hatte ich so diese Ideen, wie könnte der Buchhandel in 20, 30 Jahren weitergehen? Weil ich so diese Ahnung hatte, dass es so, wie es jetzt momentan läuft, wahrscheinlich nicht mehr sein wird. Und das, was ich mache, mache ich eben sehr gerne und würde das auch noch vielleicht in 30 Jahren machen. Und dachte, ah, okay, ich muss umziehen mit der Buchhandlung. Was ich aber aus vielen Gründen heraus natürlich eigentlich nicht wollte, weil dieses Haus diese Tradition hat und es schon eine wunderschöne Lage ist. Aber es war klar, eigentlich müssten wir uns irgendwie vergrößern. Und dann fiel mir das eines Nachts tatsächlich wie Schuppen von den Augen,
ja,
dass ich dachte, warum machen wir das eigentlich nicht? Und dann bin ich zu Franzi gelaufen und habe gesagt, pass auf Franzi, wir sollten den Connors Keller übernehmen. Und Franzi hat gesagt, ja, also das ist ja eine Qualität, einfach zu sagen, ja klar, ich bin dabei. Und aus diesem Team heraus hat sich dann ein ganz tolles Gastro-Team gebildet. So das erste Jahr war nicht ganz so einfach, weil wir natürlich irgendwie auch in diesen Ukraine-Krieg mit reingeschlittert sind, ja, wo die Kosten explodiert sind und so. Und in der Zeit umzubauen, hat so seine eigenen Herausforderungen. Aber ich sage immer gerne, ohne Stürme keine Kapitäne. Mhm. Und da sind wir richtig Sturm gesegelt. Und es gibt praktisch ein Gastro-Team. Dieses Gastro-Team finde ich herausragend. Und ich glaube, das fühlen sich alle sehr wohl bei uns. Wir haben einen Koch, Dennis Plunk. Wir haben eine Barchefin. Wir haben eine Betriebsleiterin. Wir haben einen Veranstaltungsleiter, der sozusagen für die ganzen gastronomischen Fragen der Veranstaltungen zuständig sind. Und Franzi macht alles, was verwaltungstechnisch zu tun ist. Und bei drei Läden in der Dimension kann man sich ja so ungefähr vorstellen, dass das so mit der härteste Job ist, den man machen kann. Und zum Glück hat sie da eine große Fähigkeit und Begabung. Und ich würde mal so gelinde gesagt sagen, die habe ich nicht so sehr. Und genau, und das ist so vielleicht so ein bisschen die Aufteilung. Aber tatsächlich ist es so, ja, dass wir da, glaube ich, so in Strukturen sind, wo Menschen an den Stellen sind, wo sie einfach sehr gut sind.
Mhm. Ja, das heißt alles in allem ungefähr 30 Leute, die du dann beschäftigst.
Ja, so, ja 30 bis 40, ja, je nachdem.
Ja, mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen und Betätigungen, aber du hast noch auf jeden Fall die Hand drüber und kannst das auch noch so überschauen, weil bei 30, denke ich mir, wird es schon langsam schwierig, da noch einen Überblick zu behalten, oder?
Also erstaunlicherweise nicht. Also man kann sich das ja vorstellen wie so eine Schulklasse.
Ja.
Und wenn man so tagtäglich arbeitet, dann ist es so, dass man schon jeden kennt und auch weiß, was er tut und wie er es tut und so weiter. Also ich bin jetzt glücklicherweise kein Mensch, der so ein Control-Freak oder so ist, sondern ich glaube, dass wir ganz schöne Miteinanderstrukturen haben. Und natürlich ist es auch manchmal so, dass man Ansagen machen muss. Mhm. Das hat aber natürlich damit zu tun, finde ich auch spannend, mal drüber zu reden, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen angestellten Job hat, dann ist das Schöne daran, dass man ja auch einfach gehen kann. Also wenn man fertig ist, ist man fertig und muss eben bestimmte Verantwortungen nicht tragen, die am Ende des Tages, wenn zum Beispiel Dinge, die vorkommen, so eine Hebeanlage oder sowas ausfällt, dann steht man da halt nachts, dann ist es so. Und genau, aber so alles in allem kann man sich das wirklich so vorstellen, eher wie bei einer Schulklasse, die man jeden kennt.
Das heißt, du stehst dann morgens oder bis Mittag in dem Buchladen und abends sieht man dich auch mal dann in Kultur. Bereich Kulturort.
Ja, ich habe das große Glück sozusagen, dass ich mir sozusagen so meinen Traumjob gebastelt habe.
Ja.
Das ist so, natürlich bin ich hauptsächlich in der Buchhandlung und bastel natürlich auch an dem Programm und so weiter. Aber es gibt Tage, die kennt, glaube ich, jeder, so wenn man gerade auch relativ intellektuell arbeitet, reicht's einem manchmal auch. Und dann gehe ich halt zum Beispiel einfach, also wir haben einen riesengroßen Garten im Café, dann gehe ich halt einfach in den Garten und Gärtner. Also dann gibt's so Sachen auch. Oder wenn ich einfach das Gefühl habe, okay, ich muss mal wieder körperlich richtig arbeiten, dann kann ich das tun. Und bei den Veranstaltungen, also wir werden dieses Jahr die 200 Veranstaltungsmarke knacken, wo ich mich irgendwie drauf freue.
Mhm.
Tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich bei fast allen Veranstaltungen so dabei bin. Und ja, das ist so, ja.
Wir kommen gleich ein bisschen näher drauf, aber wir können mal so grob schon kategorisieren, was ihr habt. Also ich sehe, ihr habt auf jeden Fall Literaturlesungen, was hier wiederum ganz gut zum Buchbetrieb passt. Autorenlesung mäßig hier. Ihr habt aber auch Musik, wenn Jo Kraus, den man natürlich im Radio auch gut kennt, Music Session lese, dann weiß ich Jam Session, ja, das ist Musik. Mhm. Hier gibt's noch einen Talk und hier gibt's ja eine Wortlesung. Also es sind auf jeden Fall ganz verschiedene Arten des Entertainment oder einfach des Kulturbetriebs. Angefangen ja von Konzerten. Hier lese ich schon das Konzert. Ja, über Erzählung, Live-Music. Also Ton und Wort sozusagen.
Ja, also die Idee von unserem Programm oder generell so, was wir machen, ist, so barrierefrei wie möglich zu arbeiten.
Ja.
Und Kultur, so, ich sag mal, ein Stück weit in den öffentlichen Raum zu stellen. Also die Problematik ist ja oft, dass nicht jeder jetzt ins Theater geht oder in eine Oper, und manchmal sind die Barrieren relativ hoch. Das kann damit zu tun haben, weil vielleicht manchmal das Theaterpublikum einem zu alt ist oder weil man so und so und so angezogen sein muss. Also es gibt, glaube ich, in vielen Bereichen viele Barrieren, und wir versuchen, diese Barrieren abzubauen. Also wir arbeiten sehr viel mit dem Ulmer Theater zusammen, vor allem mit dem Chefdramaturgen Christian Katschmann. Und da ist es so, das kann man sich vorstellen, wir haben eine Sommerbühne und dann findet da eine Theaterlesung statt. Und das bedeutet, ich kann einfach auf ein Bier kommen und kriege das irgendwie mit und erlebe da vielleicht, was es bedeuten kann. Oder zum Beispiel so typisch schwierig, oder ja doch, schwierig ist oft Jazz. Jazz stellt man sich so vor, eher für ältere Leute, wo man dann gediegen mit seinem Glas Rotwein da sitzt. Aber es gibt auch einen unfassbar guten Groove-Jazz, also zum Beispiel Matti Klein wird dieses Jahr da sein, der war letztes Jahr da, und letztes Jahr hatten wir somit eine der schönsten Erlebnisse. Da war sozusagen das Publikum war relativ alt, was da war, was dann gezahlt hatte. Und auf der Terrasse saßen die ganzen jungen Leute, und jung meine ich von 16 bis 25. Und nach 10 Minuten hat der ganze Garten getanzt. Und wenn das halt passiert, dann versteht man, ah, okay, so funktioniert Jazz. Und oder wir haben zum Beispiel was man sich vielleicht auch nicht so klassisch vorstellt unter einer normalen Lesung, ist der Phallushügel. Das ist Katja Schwarz Wallenberg und Susanne Rehlein, die haben im Maro Verlag so ein Heft herausgegeben und sind sozusagen auf den Phallushügel verfallen in der Sauna. Das ist eine performative Lesung, also Performance-Lesung ab 18. Was genau da passieren wird, I don't know. Es gab nur die Ansage vom Verlag, Achtung Leute, es ist ab 18. Aber das ist ja dann schon mal was vielleicht auch ganz aufregend ist. Oder der ein oder andere wird vielleicht auch Robert Stadelober kennen aus dem Kino und aus dem Fernsehen, so einer der großen deutschsprachigen Schauspieler aus Österreich.
Ja.
Und Robert ist ein Megatyp, also der ist einfach lässig, aber ein lässiger Star. Und Robert liebt Kurt Tucholsky und wird im Verbrecherverlag praktisch einen Leseband zu Kurt Tucholsky veröffentlichen und macht bei uns praktisch eine Konzertlesung, also so Geschichten. Oder Textor, Kinderzimmer Production, alias Hendrik von Holtum, macht ein Konzert in der Krathalle zu seinem neuen Album, und bei uns praktisch eine Performance-Lesung. Und das sind so Sachen, die dann irgendwie auch voll gut zusammenpassen. Und aber diese Idee eben da ist, dass man vielleicht auch was kennenlernt, ganz ungezwungen, wo man jetzt nicht unbedingt eben ins Theater gehen muss oder in eine Konzerthalle, sondern wo man einfach mal reinschnuppert. Ja.
Aber ich sehe schon, wir gucken es gleich ein bisschen näher an nach der Musik, aber ich sehe schon, das sind also Ulmer, also Ulmer-Namen, aber auch eben von weit her, also nicht nur lokal, sondern auch eben international oder zumindest deutschlandweit bekannte Persönlichkeiten und Musiker und Literaturmenschen bei euch. Also insofern habt ihr richtig gute Durchmischung, wenn ich das richtig sehe.
Ich hoffe,
das auslege. Das ist natürlich klar. Ulmer sagt, dass in diesem Jahr die 200. Veranstaltung schon stattfinden wird. Das heißt, das Programm, was mir hier gerade vorliegt für das Jahr 2024, ist tatsächlich nicht das erste. Das heißt, ihr habt Kultur mit Lesung, mit Musik schon dann einige Jahre dann im Programm, oder?
Ja, genau. Also sozusagen die 200er-Marke bezieht sich auf dieses Jahr tatsächlich, also dass wir in diesem Jahr 200 Veranstaltungen gemacht haben werden. Wir haben letztes Jahr 144 gemacht. Und genau, und irgendwie ist das so ein Knackpunkt, weil man eben dann manche Sachen irgendwie auch weitergibt oder nicht mehr komplett alleine machen kann. Genau, aber es gibt sozusagen immer einen Winter- oder Herbst-Winter-Programm. Es gibt dann Frühjahr-Sommer-Programm und wir machen 3 Programme im Jahr und setzen nur im August aus dem einfachen Grund, weil da alle Menschen am Meer sind oder wo auch immer, auf jeden Fall nicht in Ulm.
Mhm. Ja, und also dann ist es jetzt das wievielte Jahr, dass es das gibt nochmal?
Das sechste.
Das sechste Jahr, dass es sowas macht. Okay, das heißt, inzwischen habt ihr schon die Routine, hat sich das schon so ein bisschen dann zurecht, wie soll man sagen, ihr habt ja euch einen optimalen Prozess quasi entwickelt, wie man sowas dann gestaltet, wie man sowas plant, wie lange man dann vorher voraus anfangen muss. Wäre auch so eine Frage. Also wenn du jetzt so ein Programm für 2024, April bis Juli steht jetzt hier drauf, wenn ihr das plant, also wie viel Zeit vorher müsst ihr da loslegen und wie geht es dann? Wie geht ihr an die Leute ran und wen geht der ran? Wie macht man das dann und wie lange dauert es, bis man dann sein Programm dann auch komplett hat?
Ja, also es ist so tatsächlich im Fluss, würde ich sagen. Also das heißt, dass jetzt zum Beispiel habe ich auch schon Buchungen für 2025 gemacht. Also es läuft so ein bisschen, weil zum Beispiel manche Musikerinnen und Musiker sind dann auf Tour und wissen das dann schon und melden so an. Dann gab es einen großen Sprung. Wir hatten letztes Jahr mit Joe Kraus eine Konzertreihe, die hieß Joe Next Generation. Und Joe hat immer Leute eingeladen, also ganz junge Nachwuchstalente, die zum Beispiel jetzt irgendwie einen baden-württembergischen oder einen deutschen Jazzpreis gewonnen hatten und dann mit ihm zusammen aufgetreten sind. Und diese Konzertreihe hatte dann zur Folge, dass natürlich viele Jazzer aus ganz Europa das wahrgenommen hatten und dementsprechend eben gesagt haben, hey, können wir auch mal bei euch spielen? Dann haben wir gesagt so, ja, voll gerne, aber wir können halt keine 5.000 Euro pro Auftritt zahlen oder so. Und dann ist es so, dass die zum Beispiel gucken, dass sie eine Tour machen, wo sie irgendwie in Stuttgart oder München sind und dann am Off-Day bei uns spielen, so dass das sich irgendwie ausgeht und nicht alle dabei pleite gehen, weil das kann man ja, wenn man selbstständig ist, immer, jederzeit. Ist es halt mal so eine Frage, was dann gerade so passiert. Und genau, und deshalb ist es so ein Flussding. Und es gibt dann so eine Deadline. Jetzt für das Sommerprogramm war die Deadline dann im Februar, zu sagen, okay, jetzt haben wir alle Programmpunkte fertig. Und natürlich ist es so, dass dann vor Drucklegung noch was ganz Tolles irgendwie kommt und trotzdem reinrutscht. Und ich glaube, alle Programmmacher werden das kennen, wo man denkt so, ach shit, das müssen wir jetzt noch machen. Mhm. Und sowas gibt es dann schon auch. Und aber es ist so ein Plusding, so ein bisschen. Und dann geht es ja um so eine Dramaturgie. Also zum Beispiel macht es keinen Sinn, in einer Woche 10 Lesungen zu machen. Und es geht ja auch darum, dass es keinen Sinn macht, dann 3 Jazzkonzerte hintereinander, sondern dass man eben da das wirklich so durchgestaltet. Oder wir haben eben auch ein Angebot für Kinder. Das ist mir immer irgendwie ganz wichtig, weil es ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich, dass Kinder mit so wirklich auch Hochkultur aufwachsen. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie überheblich oder so, sondern dass man einfach das normal ist, dass man ein Buch in die Hand nimmt oder dass vielleicht auch mal irgendwie so ein, ja, also die Barriere halt einfach nicht so groß ist, zu sagen, hey, warum ist es jetzt keine elektronische Musik oder so, sondern ja, also obwohl wir das auch machen. Also wir machen auch die Buchdisco, das ist vielleicht spannend.
Das habe ich schon gelesen, ja.
Ja, also da waren wir, ich persönlich will jetzt auch niemandem da auf die Füße treten, ich tue es trotzdem. Ich fand diesen Titel irgendwie Mutti geht tanzen total bescheuert, weil ich so dachte so, ja, irgendwie, also wir als wird es nicht auch irgendwie Väter geben, die vielleicht tanzen gehen wollen, aber natürlich so, dass die Mütter meistens tatsächlich keine Zeit haben, weil sie irgendwie verantwortlich sind, stimmt schon, aber es schließt irgendwie so eine, ja, ist irgendwie so eine komische Begrifflichkeit. Und wir haben damit angefangen vor Corona, dass wir um 20 Uhr wirklich so live handgemachten Elektro-Synthesizern Disco-mäßig, also Buchdisco machen, und das fing eben in der Buchhandlung an, weil ich wollte, dass elektronische Musik auch wahrgenommen wird als das, was es ist, wenn es richtig gut gemacht wird, nämlich Kunst. Und das passiert ja im Club oft nicht mehr, weil dann, wenn man irgendwie um 3 Uhr oder 3:30 am Tanzen ist, dann glaube ich, wird der DJ ist auch nicht mehr so stark wahrgenommen. Und das war halt diese Idee, 20 Uhr eine Stunde. Und mittlerweile machen wir es so, dass wir um Punkt 20 Uhr anfangen. Das ist so einmal im Monat immer und geht dann so bis 11, 12 und ist dann auch ready. Ja, und dann kann ich hier tanzen kommen.
Wir gucken gleich das Programm ja noch im Detail an wollen, aber vielleicht sollten wir die URL, die Website, wo man das ein bisschen auch nachlesen kann, wer jetzt nicht ganz so schnell mitkommt, mal sagen, also du hast ja bestimmt Website und wahrscheinlich Social Media Auftritt. Ja. Sag doch mal einfach, wo man gucken kann, wenn man nebenbei, während man Radio hört, einfach mal auch noch in den Handy oder den Computer gucken kann.
Ja, also es ist relativ easy und zwar www.aegis-literatur.de und da gibt es dann auf der Website diesen schönen Reiter Veranstaltungen und dann kommt man in die Veranstaltung rein und man kann natürlich auch alle Veranstaltungen online-mäßig über YesTicket buchen, wenn man auf diesen Link drückt, jetzt Ticket sichern.
Okay, schön. Dann lass uns mal ein bisschen schauen. Wir haben schon gesagt, bei mir liegt jetzt das Programm Juli bis Juli, also April bis Juli. Und ich sehe so, Rasmus, da ist jeden Tag wirklich was drin. Wir haben heute den 8. Oh nein, tatsächlich heute am 8. nicht, aber am 9. ist was drin. Lass uns doch mal einfach ein bisschen einen Überblick geben, was ihr zum Beispiel jetzt hier in dieser Woche oder was ihr in diesem Monat so alles im Programm habt und vielleicht auch ein bisschen irgendwie über die Leute sprechen, damit man da einfach ein bisschen noch eine nähere Vorstellung hat, was einen da erwartet, wenn man kommt.
Ja, also am 9., das ist morgen, ist der Lesekreis, Aegis Lesekreis. Und ich wollte immer, dass es so, also man kennt ja irgendwie Lesekreis, dass sich irgendwie Leute zusammensetzen und dann irgendwie ein Buch zusammenlesen und so. Und ich wollte immer, dass es einen offenen Lesekreis in Ulm gibt. Das bedeutet, dass man kann immer dazukommen. Man kann ja vielleicht auch manchmal mehrere Monate lang nicht und so weiter. Das heißt sozusagen, wir stellen immer auf die Website den Monat vorher, welches Buch gelesen wird. Und wenn man das Buch gelesen hat, kann man jederzeit gerne kommen, aber auch mal so, um einfach nur reinzuschnuppern. Und das ist sozusagen, dass dieser Lesekreis auch aus Leuten besteht, die zum Beispiel hier im Hotel sind und das Buch gelesen haben und dann vorbeikommen. Also es ist sehr, sehr fluide das Ganze. Es ist nicht so fest. Und wie gesagt, wenn man auch mal nicht kommt, kann, dann kann man auch einfach nicht kommen. Und gerade bei den Studenten haben wir das natürlich häufig, wenn die auch irgendwelche Auslandssemester oder so machen, dann sind die auch mal eine Weile weg. Genau, dann am Freitag ist Theatergespräch. Das ist sozusagen eben mit dem Theater Ulm zusammen. Das Theatergespräch nimmt sich immer ein wichtiges Thema vor und hat eigentlich unter Untertitel Melting Pot. Also das heißt sozusagen, dass es eine Podiumsdiskussion ist und das ist ein Gespräch über Lebensklima und Lebenskosten, also eigentlich über unsere jetzige Situation und wie wir damit umgehen wollen in Zukunft, weil, was viele nicht wissen, ist, wenn das mit dem Klima so weitergeht, dann wird unser Leben sehr teuer.
Und das sind immer Teilnehmer von den Institutionen, die da beteiligt sind, also Theater zum Beispiel und dann wer von euch jemand oder wer?
Genau.
Ja,
okay. Genau.
Und wie viele Leute diskutieren da? Also 4, 5 oder wie viel kann man sich
vorstellen? Das ist so unterschiedlich. In dem Fall, soweit ich jetzt informiert bin, sind es 4 Leute. Genau.
Ja. Okay.
Mhm. Dann kommt der Aegis Kinderleseklub am 13. Das ist ganz schön. Das ist sozusagen in 2 Altersstufen eingeteilt. Einmal Erstleser und einmal sagen Zweitleser, also dann praktisch von 10 bis 12 Jahren alt. Und da ist es leider so, dass es schon komplett ausgebucht ist, weil es immer, weil es eben so nachgefragt ist, dieser Kinderleseklub. Mhm. Und wir gerade da überlegen, wie wir das erweitern können, das Angebot, aber die Räumlichkeiten einfach zu klein.
Lass mich da gerade nachfragen. Kinder ist in diesem Fall altersmäßig definiert, zwischen wo bis wo, zwischen welchen Lebensjahren? Also
sozusagen in Söflingen ist es tatsächlich so, wir haben einmal Kamishibai Theater. Vielleicht kennt man das. Das ist sozusagen dieses japanische Bildertheater. Das ist wirklich von 3 bis 6. Mhm. Dann kommt sozusagen der Lesekreis im Erstleseralter, also von 14 Uhr bis 15 Uhr. Das ist dann von 7 bis 9. Und dann kommt sozusagen der zweite Lesekreis von 10 bis 13.
Okay. Genau. Also je Altersklasse ist etwas dabei, kann man sagen. Und wenn man da jetzt zum Beispiel, also da gehen dann die Kinder alleine hin oder bringt man hin oder gehen mit Eltern oder wie ist das?
Wir machen das schon eine Weile und die Eltern, also klar ist bei den ganz Kleinen, ist es logisch, dass die Eltern bei den Kamishibai-Theater dabei sind und beim Lesekreis bleiben die Kinder schon alleine da.
Ja. Ja, und kriegen dann auch irgendwie ein bisschen irgendwie was man umsorgt, irgendwie zum Knappern oder so irgendwie, oder?
Genau, genau. Und es ist aber obergenial. Also sagen, das ist das Schönste, was es gibt. Da muss ich auch mal vorstellen, wenn man dann irgendwie so echt so einen ganzen Haufen an Kindern hat, die alle ein Buch gelesen haben und anfangen darüber zu diskutieren und sehr ehrlich darüber diskutieren. Also das ist so, also besser, also das ist so schön, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Da muss ich dich doch was fragen. Heute, wie ist denn das eigentlich? Wie erlebst du das? Ich meine auch als Buchhändler. Kommen Kinder und kaufen heute Bücher oder geht alles nur noch online? Ich meine, so das Gefühl ist ja, dass die Kinder heute alle nur noch in ihr Smartphone gucken und dort spielen oder vielleicht auch lesen, weiß nicht wie viel lesen, oder zumindest einfach nicht mehr so die klassische Handhabe haben, zu Hause hinsitzen in den Sessel und ein Buch lesen, weil es einfach so viele andere interessante, spannende Medien auch gibt. Wie erlebst du das? Werden Bücher, dann Kinderbücher auch denn noch nachgefragt und
ja, so? Also genau, also auf jeden Fall, also es ist so, ist passiert. Natürlich ist es so, also die Entwicklung, die ich gerade wahrnehme, die finde ich eigentlich ganz spannend, dass jetzt zum Beispiel, ich bin Jahrgang 87, das heißt sozusagen, so diese ganzen, auch die ganzen 90er-Jahrgänge, wir sind alle eigentlich vergleichbar mit den Jahrgängen bis 1940, weil wir sind alle aufgewachsen vielleicht noch mit CDs, mit Kassetten, mit einem normalen Telefon ohne Handy und am Ende des Tages auch ohne Internet. Und für uns war das, also gerade so für meine Generation, war natürlich das ganze Internet super spannend. Also als Facebook kam, oder Team Ulden gab es noch, oder StudiVZ, Google auf einmal da war, Spotify, YouTube, also all diese Sachen und auch die Smartphones kamen ja erst, also gab es ja noch Nokia 6310, da war ich irgendwie 12 oder so, also irre eigentlich. Und das ist ja gar nicht lange her. Das heißt sozusagen, für uns war es alles cool, alles neu und wir sind da auch einfach so reingefallen. Und ich erlebe einen großen Teil bei der jetzigen Generation, die jetzt jung ist, und jung meine ich sozusagen mit 14 bis 20, dass die schon wissen, dass es nicht mehr so cool ist und dass auch Facebook nicht cool ist und so weiter oder Instagram. Man ist da irgendwie, aber es ist klar, das sind Konzerne. Das war zu unserer Generation, war das am Anfang nicht so klar, dass es irgendwelche bösen Konzerne oder so sind. Mhm. Und die suchen ganz bewusst Digital Detoxing Maßnahmen und dazu gehört das Buch. Also das Buch hält die Klappe. Ich muss lernen zuzuhören. Ich tauche in eine Welt ab, die mich auch irgendwie sein lässt. Und da erlebe ich, natürlich ist das eine Nische und mir ist es klar, dass es keine große Mainstream-Bewegung ist, aber in dieser Nische gibt es gar nicht so wenig junge Leute, die genau das suchen. Die suchen das Buch, weil es Ruhe erzeugt, weil es sie in Ruhe lässt und weil es nicht nur einfach eine Unterhaltung ist, die wir alle kennen, dass wir abends vielleicht auch mal froh sind, einfach zu Netflixen, das ist schon klar. Aber ein Buch hat halt schon nochmal eine andere Qualität.
Gibt also schon ein bisschen auch eine Gegenbewegung, die jetzt also da einsetzt und ein bisschen gegensteuert.
Ja, also es ist eine Nische. Also für mich ist es ja auch faszinierend irgendwie, wenn ich jetzt Kollegen im Buchhandel oder bei den Verlagen frage, so hey, sag mal, wie war das vor 40 Jahren? Ja. Und die sagen, ja klar, das Buch war das Leitmedium. Also das war, ein Buch kam raus, das wurde 100.000-fach verkauft. Das wurde heiß diskutiert, das war ein Riesending, Bücher. Und natürlich ist es immer noch so, dass enorm viele Bücher verkauft werden und es wird auch viel gelesen. Also es ist nicht so dramatisch, wie man so denkt, weil ich glaube, viele dachten, dass der Buchhandel hört so auf mit Amazon und mit den E-Books und so weiter. So ist es nicht, aber es wird natürlich in bestimmten Bereichen nischiger. Vielleicht ist das auch okay. Also vielleicht ist es auch okay, wenn es dann nicht mehr das ganz große Ding irgendwie ist. Und das muss man ja auch sagen, bei allem, auch wenn wir ein bisschen gewachsen sind in den letzten Jahren, sind wir ein kleiner, unabhängiger Buchladen und wir brauchen keine 20.000 Leute am Tag, die bei uns Bücher kaufen. Und da kann man auch anders wirtschaften und auch anders drüber denken.
Schön. Ja, auf den Schlusssport möchte ich was sagen. Auf die letzten 9 Minuten gucken wir noch ein bisschen in das Programm des Aegis Café, beziehungsweise der Kulturort des Aegis. Und wir haben schon gesprochen über den aktuellen, über die aktuelle Woche. Lass uns doch vielleicht, Rasmus, da ein bisschen einen weitergehenden Überblick über die verschiedenen Veranstaltungen geben. Vielleicht auch so deine besonderen Highlights, die du erwähnen möchtest, damit man einfach noch ein bisschen weiß, was denn kommt und was man sich da vielleicht noch in Kalender ja schreiben darf.
Ja, super gerne. Also genau, vielen Dank. Das ist natürlich so, dass man immer echte Probleme hat, wenn man ein Programm selber macht. Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Buchhändler fragt, ob er Lieblingsbücher hat. Und man so, also meine Antwort darauf immer so wäre, Ach ja, es gibt so viele tolle Bücher und es kommt drauf an. Also, es gibt aber ein paar Sachen tatsächlich, auf die ich mich ganz persönlich freue. Das ist auf jeden Fall Matti Klein. Matti Klein habe ich vorhin schon erwähnt, das ist dieses Groove Soul Trio. Das ist der Hammer. Also es ist so, keine Ahnung, Matti Klein war der Pianist von Grönemeyer und so weiter. Ah, ja. Hat die Texte geschrieben, die ganze Musik unterlegt. Also da geht's schon richtig ab. Also Matti Klein, mega Musiker. Dann Jim Jim sind gerade im deutschen Jazzhimmel gelandet. Der NDR hat sie zur Jazzband des Jahres ernannt. Und die haben auch so ein Groove-Jazz-Ding. Also das heißt, liebe Freunde da draußen, stellt euch bitte jetzt nicht Free-Jazz vor, was furchtbar anstrengend ist, sondern man hat da richtig Spaß. Dann aus Kopenhagen tatsächlich, dänische Super-Jazz-Leute, Girls in Airports. Ich glaube, die Jazzer da draußen wissen genau, wovon ich rede. Die es nicht wissen, sollten kommen und dann herausfinden, wovon ich rede. Mhm. Weil es gibt sowas wie skandinavische Jazzmusik und das bricht alles ab, was man sich sonst darunter so vorstellt. Ich erinnere nur daran, dass Finnland zum Beispiel so groß ist wie Deutschland flächenmäßig und nur 5 Millionen Einwohner hat. Und jetzt kann man mal drüber nachdenken, was aus Finnland alles so kam. Und dasselbe gilt für Schweden und dasselbe gilt für alle anderen skandinavischen und baltischen Staaten, da ist richtig was am Start. Dann, klar, wir hatten schon angesprochen, das ist kein Geheimtipp, aber ich glaube, das wird großartig, so einen begabten und unglaublich erfahrenen Schauspieler wie Robert Stadelober mit einer Konzertlesung, also er wird spielen und gleichzeitig aber auch wirklich rezitieren, also das heißt seine Schauspielkunst darbieten, das ist natürlich toll. Dann so ein bisschen weiter weg, was eher so in den Pop-Bereich geht, weil ich jetzt viel über Jazz und so gesprochen habe, ist The Bright Silence aus New York. Das ist so eine klassische Singer-Songwriter-Pop-Geschichte. Wunderschön. Dann, was noch auch bald stattfinden wird, ist Special Friend. Special Friend kommt aus Paris, ist ein Duo und das Schöne ist, sie ist Schlagzeugerin und er ist der Sänger. Also das ist mal so eine umgekehrte Kombination. Dann den Reihen, das kann man sich so selber anschauen, was man da irgendwie gut findet und was nicht. Ich glaube, was ganz spannend wird, ist Textor eben mit der Lesung, weil er ja in den letzten Jahren eigentlich nur noch als Musiker unterwegs war. Und ich glaube, so eine Spoken-Word-Lesung mit Textor, der wirklich weiß, wie man einen Beat droppt, ist da super cool. Und dann gibt's eine Sache, auf die ich mich persönlich sehr freue und hoffe, dass ich noch ganz kurz die Zeit habe, das auszuführen, bevor Michael mich abmoderiert.
Noch 4 Minuten.
Ich weiß ja nicht, was es kommt. Und zwar das Aegis Forum. Das war so, also werden wir dieses Jahr das erste Mal machen und ich hatte das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der sehr viele Dinge kippen. Mhm. Und der 9. Mai ist der Tag der Befreiung. Es ist der Tag, an dem Sophie Scholl Geburtstag hat. Es ist der Europatag, also das heißt ein sehr bedeutsamer Tag, auch in Ulm, aber auch international. Und ich dachte, ich will nicht einfach nur, also nur in Anführungszeichen, das ist sehr, was sehr wichtig ist, nicht nur zu gedenken, aber ich dachte, ich möchte was machen, was aktiv zum demokratischen Prozess beiträgt. Und wir haben Raul Schrott eingeladen. Raul Schrott ist so einer der größten Denker im deutschsprachigen Raum und Literaten. Und er hat ein Buch geschrieben, Inventur des Sommers, wo er sozusagen aus literarischer Sicht auf die Corona-Zeit zurückschaut. Und ich glaube, es ist so, dass wir momentan überlassen wir rechten und populistischen und querdenkenden und zwar nicht positiv gemeinten Menschen die Deutungshoheit über diese Zeit. Wir haben alle darunter gelitten. Es gibt was dazu sagen. Es war nicht alles gut, aber sicherlich ist es wichtig, dass die demokratischen Kräfte eine Diskussion anstoßen, dass wir auch mitdeuten und die Deutungshoheit zurückerlangen. Und auf dem Podium wird sitzen unser neuer OB Martin Ansbacher, dann Lena Schwelling, Raul Schrott, Florian Arnold für die Kultur und noch eine weitere Person, nach der wir dann auch so ein bisschen suchen, die dann so ein bisschen den konservativen Spektrum abdeckt und Dana Hoffmann wird moderieren und das Klimastrio aus Kiew wird die musikalische Umrandung bauen und ich glaube, das wird ein ganz spannender Tag und es liegt mir irgendwie am Herzen, dass das was ist, wo wir ins Gespräch kommen können, weil ich glaube, wir müssen mal alle miteinander reden.
Mhm. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Ich kenne ja auch zwei Mädels, die hier draufstehen, Katrin Janssen, Hanna Münch. Erzählkunst unterm Baum steht hier irgendwas. Die beiden waren ja auch schon da. Das ist ja, die machen so eine Clown-Geschichte auch, ne?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so, dass Hanna und Katrin sozusagen ja auch für Kinder, die schwer krank sind, diese Clown-Geschichten machen, was eine enorm tolle Arbeit ist und total wichtig. Und die beiden haben darüber ein Buch geschrieben. Und wir machen die Buchpremiere, das wird am Freitag, 10. Mai sein, um 7:30. Mhm. Bei uns, wenn es gut läuft, bei gutem Wetter, im Egesgarten, sonst im Egessaal.
Und du wirst nicht glauben, die Hanna habe ich kürzlich getroffen, die hat mir das auch erzählt und gesagt, darf ich damit mal irgendwann ins Radio kommen? Und gesagt, klar. Also auf jeden Fall, das habt ihr auch im Programm. Insofern sehe ich schon, ihr seid ja ganz, ganz breit aufgestellt und habt wirklich ja aus Musik, Theater und Literatur immer was geboten. Wir sagen es nochmal, wenn man es nachlesen möchte, es gibt hier die Flyer oder man kann im Internet gucken. Genau, die Flyer, wo findet man die? Nur bei euch in der Buchhandlung oder wo kann man die mitnehmen, wenn man das, wenn man einen haben möchte? Weil da steht so viel, das kannst du ja nicht alles auf einmal merken.
Also ich hoffe, dass sie in der ganzen Stadt verteilt ausliegen. Das wäre gut, also so ist es eigentlich. Mhm. Ansonsten kriegt man die natürlich bei uns in den Läden und so weiter überall. Und und einfach auf der Webseite unter googelt einfach Eges Ulm, dann findet ihr es.
Schön, wir haben es geschafft, 15:59, 25 geschafft, zeitig fertig zu werden. Rasmus, ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und über das Eges-Programm ein bisschen sprechen konnten, auch über Buchhandlungen, den Hintergrund, alles. Ich bin auf jeden Fall jetzt ein bisschen schlauer als vorher. Mein Name ist Michael Trost und ich bedanke mich, dass du da warst. Und dann bleibt uns nur gemeinsam schönen Nachmittag zu wünschen, tschüss zu sagen und Plattform bald wieder.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Vielen
Dank. Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm.